Nun, wir haben schon viel gehört. Und auch die Einleitung war ein Segen. Es hat mich wirklich inspiriert. Aber auch ganz besonders die Botschaft durch die Lieder, die wir gehört haben. Liebe Freunde, das ist eine Zeit jetzt, wo wir geistlich hellwach sein müssen. Wir wissen, langsam gehen wir dem Ende zu. Das sind viele Arten und Zeichen, die uns das sagen, dass wir dem Ende entgegengehen. Nun, in diesen Tagen hat etwas meine Aufmerksamkeit sozusagen angesprochen. Wir wissen ja, dass ein Zeichen von der Endzeit ist, dass die Menschen das Zeichen des Tieres tragen haben. Das ist 666, das Zeichen des Antichristen.
And the person said to me, did you notice some of the new notes have six lines, three times six lines at the top and three triple six at the bottom.
Und jemand hat mir gesagt, ist dir aufgefallen da bei einer bestimmten News, wo Sachen weitergegeben werden, die haben drei Linien und drei Linien so und dann dreimal sechs. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber da sieht man eigentlich den 666. Nun, ich weiß nicht, wie weit wir sind, wann die Zeit des Antichristen sein wird, aber die Bibel sagt uns, dass wir wirklich in den Endzeiten leben. Das sagt die Bibel schon. Und die Bibel sagt auch, da waren schon viele Antichristen gewesen. Aber langsam, aber sicher, wie wir sehen, wie das Böse in der Welt zunimmt.
People have been walking around absolutely, totally naked with no clothing on, and it's their right.
Wir haben das jetzt gesehen in Europa, in manchen zivilisierten Ländern, da tatsächlich in der Stadt Menschen splitternackt durch die Straßen gegangen sind, weil das ist ihr Recht.
One wonders,
man wundert sich,
how close the end time, the final
nahe das Kommen des Antichristen, die, wirklich der letzte Antichrist, wie nahe das ist, wir wissen es ja nicht. Ja, durch die Geschichte, seit der Geschichte Christi haben wir viele Zeiten gesehen, die eigentlich auch Zeiten des Antichristen waren. Und Zeichen sind geschehen. Antiochus Epiphanes, er war ein Grieche, der vom Alexander des Großen kam. Der damals wahrlich in Jerusalem ein Schwein auf dem Altar in Jerusalem geopfert hat. Und das erinnert mich an die Worte des Herrn Jesus in Markus 13, Vers 14.
But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains.
Markus 13, Vers 14. Wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er steht, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf. Wir haben das damals in Antiochias gesehen, als sie Jerusalem regiert, beherrscht hatten. Und andere Sorte von Antichrist war der Kaiser Nero. Der hat Rom angezündet und dann die Christen beschuldigt, dass das die Christen waren, die das Feuer angezündet haben. Und dann haben sie die Christen genommen, haben sie an Pfählen neben der Straße gebunden und sie mit Teer angestrichen. Dann haben sie sie angezündet und so waren sie über die Nacht wie Straßenlampen gewesen, die da an den Pfählen gebunden waren und mit Teer überstrichen waren, haben gebrannt und wie Straßenlampen, ja. Aber wir wissen, dass wir langsam dahin kommen, wo der wirklich letzte, der ultimative Antichrist Christ herrschen wird. Und wir sehen ja viele Zeichen und Geschehnisse auf dieser Welt, die beim Antichristen gebraucht werden können und könnten. Zum Beispiel eine bargeldlose Gesellschaft, wo man nicht mehr mit Bar bezahlen kann, sondern es muss über ein bestimmtes System laufen. Ja, so ähnlich wie eine Bankkarte. Nein, ich sage jetzt nicht, dass wir nicht Bankkarten haben sollen. Ich sage nur, so etwas könnte dann von Antichristen gebraucht werden, wenn er dann wirklich kommt. Wir haben jetzt digitale Währung, die kommt. Wo du Geld hast, was nicht zu sehen ist, aber nur auf dem Computer sozusagen zu finden ist. Und in dieser Weise, und so wird dann jeder Cent, den man ausgibt, irgendwo am Computer auch gesammelt sein. Und sie haben schon davon gesprochen, man hat schon davon gesprochen, dass man diese Art jetzt gebrauchen könnte, um gegen Carbon-Ausschuss. Was ist das? CO2, ja. Dass man, wenn jemand tankt, weiß, wie oft er tankt, wie viel CO2 sozusagen er ausstößt, und so könnte man ihn dann auch stoppen. Und China, das Riesenland, ist schon damit beschäftigt, auch mit der digitalen Währung, wo jeder Cent, den man ausgibt, kontrolliert wird. Dass man genau weiß, wo, wie, für was du Sachen Geld ausgegeben hast. Oh, Freunde, mit Gott uns Gnade geben, dass in unserem geistlichen Leben wir nicht nachlässig werden. Dass wir dann aber wirklich bereit sind, wenn die Zeit jetzt auf uns kommt, dass wir wirklich vorbereitet sind.
Ich
denke, es kommt sehr verborgen, so ganz verwischt irgendwie. Es wird nicht so direkt in dein Gesicht hinein geschlagen werden,
sozusagen.
Heute Morgen möchte ich darüber sprechen, wie werden wir die verschiedenen Positionen, die wir haben, Aufgaben auch halten, dass wir auch wirklich darin verbleiben. Man möchte zwei Beispiele gebrauchen, wo wir sozusagen unsere Stellung im Leben halten können, wie wir sie halten können. Position ist nicht nur eine Position von Autorität. Wenn du ein Kind in der Familie bist, dann hast du von Gott gegebene Position. Gott hat dich dahingestellt. Deine Position ist das Kind dort in der Familie. Ja, das ist eine Stellung. Aber wie lebst du es aus? Wenn du eine Position im Werk des Herrn hast, ja, das ist eine Position. Auch wenn du nur die Straßen kehrst, das ist eine Position, eine Stellung, die Gott dir gegeben hat, die Straßen zu fegen.
And so each one of us have different positions.
So hat ein jeder von uns andere Stellungen.
If you are in the position that you are in a marriage.
Wenn du zum Beispiel in der Stellung bist, in der Ehe, du hast dann, du entweder die Stellung der Frau oder der Mann. Gott hat dich dahingestellt. Gott hat dir es gegeben.
So, how are you handling this position?
Nun, wie handhabst du diese Position, diese Stellung? Lass uns nochmal beten, bevor wir weitermachen. Herr, jetzt, wo wir dein Wort lesen und darüber sprechen, beten wir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns jetzt führen und leiten mögest. Offenbare die Tricks des Teufels, mit denen er die Menschen einfängt.
And give us the solution, how to overcome.
Gib uns auch die Lösung, wie wir überwinden können die Versuchungen und die Fallen, die der Teufel stellt, dass wir da drin überwinden können.
Be merciful to us, we pray.
Herr, sei uns gnädig, das bitten wir. Amen.
So let's read from the book of Numbers, chapter 16.
Lass
Numbers, Buch, chapter 16.
Buch Mose lesen. Vierten Buch Mose, 16.
Numbers, chapter 16, and we'll start from verse 1.
von Vers 1.
Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath,
Vierter Buch Mose, 16, Vers 1. Und Korah, der Sohn Jishars, des Sohnes Kathats, des Sohnes Levis, samt Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und Un, dem Sohn Peletz, den Söhnen Rubens. Die empörten sich wider Mose und samt etlichen Männern unter den Kindern Israel, 250 vornehmste in der Gemeinde, Ratsherren und namhafte Leute. Und sie versammelten sich wieder Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr macht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Vierter Buch Mose 16 bis 3 bis jetzt. Da das Mose hörte, fiel er auf sein Angesicht. Wir stoppen mal hier.
What was the position at stake in this case?
Was war hier die Stellung in diesem Fall? Um welche Position ging es hier? Es war die Position, die Stellung, die Kinder Gottes, das Volk Israel, in das verheißene Land zu führen. Und schauen wir mal die zwei verschiedenen Arten an. Wie die zwei Gruppen sozusagen diese Position des Leiters einnehmen wollten. Wenn wir anschauen, wie Mose diese Position, diese Stellung innehatte, aber auch Koran, Datan und Abiram, wie die ihre Position sozusagen einnehmen wollten, oder eingenommen haben. Lasst uns aber noch Vers 13 lesen. Es sind immer noch die drei, die da sprechen. Ist zu wenig, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, und dass du uns tötest in der Wüste? Du musst auch noch über uns herrschen. Du musst auch noch über uns herrschen. Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben. Willst du den Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen nicht hinauf. Lass uns mal die Position Mose anschauen, so wie er diese Position, diese Stellung eingenommen hat. Freunde, ein Vers, der mich wirklich ins Herz trifft, ist Vers 4. Das hat mir die Einstellung von Mose gezeigt, wie er seine Person eingenommen hatte. Das kann man hier ganz klar sehen. Als diese Männer in Rebellion kamen und Mose herausforderten, angriffen, sagt die Bibel, als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht.
Da ist für mich,
steckt da so viel drin. Vielleicht sehe ich, ich da noch mehr, als ich wirklich sollte. Aber mir zeigt es, wie welchen Respekt Mose vor Gott hatte und von welchem Ausmaß die Sünde war, die diese Männer jetzt gerade sozusagen ausführen. Sie haben einfach die Sünde gar nicht gesehen, was sie, welche sie da gerade ausführen. Sie dachten, jetzt ist mal Zeit, dass wir mal Mose ein bisschen aufhalten. Er denkt doch viel zu viel über sich selber. Aber Mose sah, wie schwer diese Sünde war, wie schrecklich die Sünde in den Augen Gottes war.
Und
das war für ihn so schrecklich, dass er auf sein Angesicht fiel, um Gott um Barmherzigkeit zu bitten für diese schreckliche Situation, in der er da war. Es ist, als ob er sie hat das Böse sozusagen durch sie in der Nation gesehen. Die waren ja alle von der Nation Israel, Gottes Nation. Aber ihre Einstellung hat ihm sozusagen dazu gebracht, dass er einfach nur auf sein Angesicht fallen konnte. Er sagte, wenn das im Volk Gottes ist, wenn das war ihm zu viel. Aber man kann auch sagen, es war so was Schreckliches. Mose, er wusste einfach jetzt, er war platt, er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte.
Und es,
drittens, Mose war in dem Sinne aber auch gedemütigt, zu denken, er gehört zu dieser Nation, die so gegen Gott sündigt. Er wusste nicht, wie diese Situation jetzt zu handhaben. Das, was da gerade geschah, er wusste nicht, wie damit umzugehen. Diese Rebellion dieser Männer, die war so schrecklich in den Augen Gottes, so eine Frechheit, so. Mose konnte eigentlich gar nicht dem wieder entgegenstehen. Er wusste einfach nicht, es war zu schwer für ihn. Nun, wie kam Mose in diese Position, in diese Stellung, dass er so anders war, wie sie alle waren? Aber wenn man zuhört, was die sagen, man könnte viel Logisches herausfinden, was die sagen. Aber dazu kommen wir dann am Ende. Aber wie kam Mose in diese Stellung?
In the courts of Pharaoh as a prince, an Egyptian prince, in all the skills and the knowledge of Egypt.
Er war sozusagen trainiert, aufgewachsen, hat all die Skills und wie sagt man die Fähigkeiten im Hof Pharaos gelernt.
He grew up to the age of 40 years.
bis er 40 Jahre war, war er im Hause Pharaos gewesen. Eines Tages ging er hinaus und dann sah er einen Ägypter, wie er einen Israeliten geschlagen hat. Und er hat den Ägypter geschlagen und er starb.
Am
zweiten Tag sah er zwei Israeliten, die miteinander gestritten haben. Und Freunde, ich gehe schnell hindurch, weil da ist nicht genug Zeit, alles anzurühren. Ich rühre nur bestimmte Punkte an. Und Mose sprach zu den einen, Bruder, ihr sollt doch nicht so miteinander streiten. Und der verkehrt war, stand gegen Mose auf und sagte, wer denkst du, dass du bist? Denkst du, dass du uns auch tötest, so wie du den Ägypter getötet hast?
So Moses knew the news had gone out Mose that he had killed an
wusste,
Egyptian.
Die Nachricht ist schon hinausgegangen, dass er den Ägypter getötet hatte. Und er floh. Und er war dann bei seinem Schwiegervater. Er hat die Schafe des Schwiegervaters geweidet. 40 Jahre lang hat er nach den Schafen geschehen. Er war der Hirte von Schafen. Nicht seine Schafen, sondern die Schafe seines Schwiegervaters. Ist doch sehr interessant. Wenn man denkt jetzt, das Problem gegen Mose kam nicht von den Ägyptern, sondern von den Israeliten. Von denen kam der Angriff. Schauen wir mal die Streitigkeiten in der Gemeinde Christi heutzutage an. Wie Christen gegeneinander kämpfen, andere bekämpfen, weil sie denken, dass ihre Ehre sozusagen jetzt angegriffen ist.
From the beginning,
von Anfang an,
the opposition to what Moses wanted to do, felt he was called to do, was from his own people, another Israelite.
Von Anfang an hat Mose von den eigenen Leuten wurde angegriffen.
Friend, if you are put in a position,
Freund, wenn du von Gott in eine Stellung gestellt worden bist, eine Position, da drin aber nicht bereit bist zu sterben, nicht bereit bist, der Letzte zu sein, wenn du nicht bereit bist, dich zu entschuldigen, dann wirst du ein Feind Gottes werden, ein Feind von dem, was Gott tun will.
So
musste Mose fliehen, 40 Jahre lang.
First I thought, well, he had to flee because maybe he sinned. He was just too carnal. He killed the Egyptian in anger, and this was God's punishment. He had to first cool down in the desert for 40 years.
Der auch mein, Mose, weil er gesündigt hat, fleischlich gehandelt hat, hat Gott ihn nicht bestraft. Er musste mal in die Wüste, um abzukühlen. Aber wenn wir das Buch der Apostelgeschichte liest und da schaut, wie Stephanus die Geschichte Mose wiedergibt, macht er es klar, dass Mose nicht gesündigt hat, als er den Ägypter erschlagen hat.
It's in Acts chapter 7. We're not going there.
Wir schlagen es nicht auf, aber man kann es nachlesen in Apostelgeschichte 7. Und Stephanus sagte, Mose hat den Ägypter getötet,
the Israelites would know that he was selected to lead them to freedom and to be a salvation.
Er hatte gedacht, er tötet den Ägypter und die Israeliten werden es verstehen, dass Gott, dass er der Erwählte von Gott ist, um die Volk Israel aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen.
So there was already a calling on Stephen's life. The reason he killed the Egyptian was
da war schon ein Ruf für an Moses Leben, weil er hatte den Ruf gehabt, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Stephanus sagte, er dachte, seine Brüder werden ihn verstehen, wie Gott sie durch seine Hand, durch die Hand Mose befreien wird. Aber sie konnten es nicht verstehen. Sie verstanden es nicht. Freunde, mögest du deine Stellung auch hier auf der Position einnehmen mit Furcht und Zittern. Weil Gott hätte auch eine
to continue to lead us, and you oppose him because you are carnal and you cannot bow and you cannot.
Wir können achtsam sein. Gott kann einen in eine Position gesetzt haben, weil er damit was vorhat, und das Volk in die Freiheit zu führen. Und wir erkennen das aber nicht und wir gehen gegen diese Person. Die nächste Sache.
Moses goes into the desert. And look after not his own sheep.
Mose kam in die Wüste und dort Schafe zu hirten. Nicht seine eigenen, sondern die Schafe seines Schwiegervaters. Ich weiß nicht, was durch seinen Verstand Gedanken ging. Er wusste ja, er hat nicht gesündigt. Das war nicht eine Strafe Gottes. Aber Gott hat ihn für 40 Jahre gerufen, nur nach den Schafen seines Schwiegervaters zu sehen. Und er tat es treufel. Freunde, kann Gott euch rufen, dass ihr nur 40 Jahre lang nur um die Schafe kümmert, nicht hohe Positionen zu bekommen, besonderen Respekt zu bekommen, sondern einfach noch treu nach den Schafen zu schauen und sie zu versorgen, da, wo Gott dich hingestellt hat.
This is the problem in the church.
Das ist das Problem in der Gemeinde.
People don't have the spirit that Moses had.
Oh, Leute, habt nicht den Leute haben nicht den Geist, den Mose hatte. Mose hatte diesen Ruf für sein Leben. Dann hat aber es nicht sozusagen verachtet, 40 Jahre auf die Schafe aufzupassen. Bis zu dem Tag, wo Gott ihm im Busch begegnet ist, in einer wunderbaren Weise. Wisst ihr, auch diese Arbeit hier begann durch solch einen Mann. Ein Mann, der sozusagen die Schafe geweidet hat, 12 Jahre lang, so unbeachtet sagen, ohne Großes. Er hat einfach treu sich um die Schafe kümmert. Ich spreche jetzt geistliche Schafen. Er hat sich einfach um sie gekümmert. Bis 1966, wo dann die Erweckung begann, der Geist Gottes herabkam. und Gott ist ihm begegnet, so wie Gott dem Mose im brennenden Busch begegnet ist. Der brennende Busch ist für mich ein Symbol von Erweckung. So wie Mose näher kam, hat Gott aus dem Busch zu ihm gesprochen. Mose, zieh deine Schuhe aus. Du stehst hier auf heiligem Boden. Das ist, was in der Erweckung geschieht. Gott spricht zu Menschen, die ihm schon jahrelang gedient hatten. Er sagt zu ihnen, zieh deine Schuhe aus. Du bist auf heiligem Boden. Das sind Sachen in deinem Leben, mit denen du nicht weitermachen kannst. Du bist hier auf heiligem Boden. In 1966 hat Gott zu ihnen gesagt, war ist Gott herabgekommen, er und die kleine Gruppe, mit der er war, da hat Gott gesagt, zieht eure Schuhe aus, ihr seid auf heiligem Boden. Und Gott hat dann zu Mose gesprochen und Mose den Auftrag gegeben, das Volk Gottes herauszuführen, heraus in die Freiheit. Mose war sozusagen ein gebrochener Mann. Und er führte Israel als ein gebrochener Mann.
Korah, Dathan und Abiram,
die waren nicht gebrochene Männer. Die wollten die Position haben. Aber sie wären verflucht gewesen. Und so, das kann man für irgendeine Position anwenden. Aber auch wenn man heiratet, wenn du dich verheiratest mit dem Geist in die Ehe gehst, wie Korah und seine, die drei, dann wird deine Ehe verflucht sein. Du wirst dich verheiraten, um das von der Ehe zu bekommen, was du für dich selber haben willst. Selbstsüchtig. Du heiratest nicht als gebrochener Mann, der sich unterstellen kann unter dem Wort Gottes. Du Kind, auch hier auf der Mission, wenn du hier lebst und hast den Geist von Korah, Datum und Abiram, dann wirst du rebellisch sein, weil du willst etwas für dich herausholen.
Maybe the problem is you don't know what it is to serve and watch after sheep for 40 years.
Vielleicht das Problem ist, du weißt gar nicht, was es ist, zu dienen und 40 Jahre lang nach den Schafen zu schauen. Ich habe das schon so oft gesehen.
So many times that people come here.
So oft kommen Leute hierher.
God saves them.
Gott errettet sie.
They become Christians.
Sie werden Christen.
They start studying.
Fangen an zu studieren.
But the moment they get a qualification,
sobald sie eine Qualifikation haben, kommt der Geist Korahs über sie.
And they want to get something for themselves.
Und sie wollen etwas für sich selbst aus dieser Qualifikation herausbekommen.
They see themselves like Moses as a prince of Egypt.
Die sehen sich selbst wie Mose als der Prinz Ägyptens.
But as a prince, they don't think
Aber sie denken, wenn sie Prinz sind, dann ist 40 Jahre nach den Schafen zu schauen nichts für sie.
Was
war das wirkliche Problem, was Koran, Datam und Abiram hatten? Sie waren erbost über die Schwierigkeiten, durch sie hindurchzugehen
hatten.
Sie haben gesagt, Mose, du hast uns ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließt. Was hast du uns gegeben? Eine Wüste. Kein Wasser. Kein Fleisch. Kein Weizen. Immer nur Hitze.
Und auch kein Regen. It makes a lot of sense to your human logic.
Und das, was sie sagen, hat einen Sinn im menschlichen Denken sozusagen. Logisches Denken. Eine Person, die ein Christenleben will, will es tun, wie er denkt, so soll es sein.
Everything that's happening on this mission, discard it as useless, wrong and hopeless, and I'm leaving here.
Und denken nur das, wie sie denken, es muss alles gehen, ist recht, aber was wirklich da geht, das und das und das, nein, das ist verkehrt, ich gehe weg von hier. Das ist alles verkehrt. Aber Mose war nicht so. Er fiel auf sein Angesicht. Er hat sie nicht einfach nur gepackt und ihre die Haare gewaschen, sondern den Kopf gewaschen. Was sagt ihr? Das fällt euch ein zu sagen, nein. Er ist auf sein Angesicht gefallen.
Please don't come down with fire from heaven and wipe out the whole nation.
Sozusagen, oh Herr, sei uns gnädig, sei uns barmherzig, nicht, dass du mit Feuer abkommst und uns alle auswischst.
He could not intercede and pray on their behalf because they had rebelled against his authority. They didn't accept his authority.
Er konnte auch für sie jetzt nicht eintreten, für sie beten. Die gingen ja gegen ihn, gegen seine Autorität. Die würden es nicht annehmen.
Maybe he fell down because he felt he needs to see what is happening here. In God's eyes.
Vielleicht ist er niedergefallen, einfach nur zu warten, zu sehen, was wird geschehen, was ist, geschieht in Gottes Augen. Er dachte, vielleicht kommen sie nur zu, die werden noch zu ihrem Verstand kommen und dass sie erkennen, was sie hier tun. Oder er wollte einfach nur die ganze Sache zu Gott bringen. Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umzugehen. Gott, zeig mir aber deinen Willen. Zeig du mir, was ich zu tun habe. Wie oft zerstören wir nicht vielleicht etwas, weil wir Sachen in unsere eigene Hand nehmen und nicht sie in Gottes Hand lassen und erst dann was tun, wenn Gott uns etwas zu tun heißt. Mose hat jetzt nicht sozusagen zu seiner Position festgehalten. Die Position, das war auf dem Altar Gottes. Er hat es nur zurückgegeben zu Gott. Ich stehe nicht auf dieser Position. Ich halte es fest für mich, nein. Wie bist du? Bist du so wie Mose? Kommst du, gehst du zu Gott mit deinen Problemen? Oder versuchst du sie selber zu lösen? Lass uns mal nach Korah, Datam und Abiram genau anschauen. Das, was sie sagen, macht Sinn. Ja, sie sind ja mit Mose durch den gegangen, durch Kämpfe, durch die Wüste, durch die Trockenheiten, Schwierigkeiten und Essenmangel, durch das alles waren sie ja mit Mose gegangen. Und dann kommt es so leicht, dass man denkt, was ist da eigentlich wirklich der Unterschied zwischen Mose und mir? Ich war ja die ganze Zeit mit ihm gewesen. Aber du bist dir nicht bewusst, was zwischen Mose und Gott geschah. Da am brennenden Busch, wo Gott ihn berufen hat, für diese Arbeit, die er zu tun hatte. So eine Person fühlt gar nicht, denkt gar nicht, spürt gar nicht, dass das, was er tut, verkehrt ist. Mose herauszufordern, sagen, ja, Mose ist zu mächtig, da muss man ein bisschen im Rahmen gehalten werden. Sie haben Mose die ganze Situation in menschlichen Augen und menschlicher Logik sozusagen beurteilt. Freunde, das ist der Fluch in der Gemeinde Christi heute. Sie versuchen, Gott mit menschlichem Verstand, Logik zu dienen. Und sie beurteilen Sachen, ob es fair oder nicht ist, ihrer menschlichen Logik. Und sie sind ständig mit dem, was Gott tut, im Widerstand. Sie sind ständig Grund für Probleme. Vor 2 Monaten wollte ich eigentlich diese Predigt predigen. Aber dann dachte ich, halte es zurück für eine besondere Gelegenheit. Wie ich aber gehört habe, dass ich heute den Gottesdienst hier halten soll, habe ich gedacht, das ist es. Heute will ich es darüber reden. Und man sitzt mit diesen Leuten und man macht Seelsorge, berät Leute Tag ein und Tag aus. Warum? Warum? Weil sie dienen Gott sozusagen mit Geist, wie Korah, Abiram und Datan hatte. Die hatten nicht selber einen Ruf Gottes. Ihr Ruf war nicht auf dem Altar Gottes wie bei Mose. Die wollen Gerechtigkeit, wie sie denken, im menschlichen Logik, wie Sachen entschieden werden sollen. Und sie kommen aber nicht zur Wurzel des Problems. Aber im Vers...
They say to Moses, Moses, you took us out of the land that floweth with milk and honey to kill us in the wilderness.
Vers 13, wenn man liest, ist es zu wenig, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, dass du uns tötest hier in der Wüste. Hier sieht man die Wurzel des Problems. Ihr verheißenes Land war nicht das, wo Gott sie hineinführen wollte, sondern sie wollten da zurück, wo sie waren, in Ägypten. Du sagst, ich bin noch nicht nach Ägypten zurückgegangen. Die waren aber auch noch nicht zurückgegangen. Sie sind nicht zurückgegangen.
Sie
verließen Ägypten. Sie sind aber nicht aus Ägypten herausgegangen, wie wir oft gehört haben. Sie sind herausgegangen von Ägypten, aber Ägypten war nicht aus ihren Herzen. Und jetzt dieser Weg durch die Wüste, durch die Schwierigkeiten, Herausforderungen, war ihnen jetzt zu schwierig. Jetzt haben sie wieder zurück sich gesehen nach dem Land, wo sie waren, Ägypten. Honig, Milch und der Knoblauch, all das Fleisch von Ägypten. Freunde, prüft euch mal selber, ganz vorsichtig, ganz genau. Was ist dein verheißenes Land? Ist es Kanaan? Oder ist dein verheißenes Land vielleicht Ägypten, wo du herausgekommen bist? Und du findest dich immer wieder darin, dass du zurück verlangen hast, da zurück, wo du warst, wo du die Fleischeslust gesättigt hast. Christ, seid vorsichtig. Die Härte durch die Wüste zu gehen, kann das Denken Menschen verändern. Und plötzlich können sie depressiv werden. Was habe ich? Ich habe eine Wüste, nur eine Wüste um mich. Dann werden sie schwermütig, depressiv. Und dann sehen sie die Gnade Gottes nicht mehr in ihrem Leben. Und sie erkennen die Gnade nicht mehr, die sie aus der Sünde herausgeholt hat, da wo sie den Teufel gedient hatten. Nein, plötzlich wird alles zu schwierig für sie. Und sie werden depressiv, um jetzt nach Kanaan zu wandeln. Liebe Pilger, auf deinem Weg zum verheißenen Land, haben die Schwierigkeiten der Pilgerreise und die Härte euch nicht blind gemacht, um das verheißene Land noch vor euch zu haben. Plötzlich denkst du, du selber bist doch etwas. Du denkst was von dir selber. Plötzlich wird alles für dich zu schwer. Du kannst es nicht mehr hantieren. Und wir sehen nicht mehr die Gnade Gottes. Kannst du dich erinnern, wie du gefühlt hast, als du noch die Gnade Gottes in deinem Leben hattest?
Let me read the words of a hymn writer who saw the grace of God in his life.
Lass mich euch die Worte lesen von einem Lieddichter, der die Gnade Gottes erlebt hat.
O
gnädiger Gott, hier ruft ein Sünder, ich habe nichts anderes, wo ich mich hinwenden könnte. Bist du dir immer noch davon bewusst? Meine Hoffnung, meine einzige Hoffnung ist in dir. O Gott, sei mir gnädig. Nicht ich habe das getan. Ich verdiene das. Ich möchte das. Oh nein. Sondern Gott, sei mir gnädig. Sei mir barmherzig. Zu dir komme ich. Ein Sünder, ein armseliger Sünder und warte auf Barmherzigkeit.
Are you daily, every morning,
auf deine Hoffnung, Klopfst du täglich, jeden Morgen an der Tür Gottes an und bittest um Gnade, um diesen Weg mit Gott zu gehen? Wahrlich, ich habe keine anderen, wo ich hinfliehen könnte. Zu dir, Herr, will ich fliehen. Sei du mir gnädig. Zu dir komme ich als schwacher Sünder. Und kaum weiß ich überhaupt, wie ich beten soll und reden soll. Ist es deine Einstellung, wenn du einen neuen Tag beginnst, dass du dich selbst nur eigentlich als schwacher Sünder siehst, der hat kaum weiß, wie Sachen zu tun und wie zu reden, aus Schwäche und Furcht, erlöse mich, Herr, befreie mich, sei mir gnädig. Dieser Mann kennt die Gnade Gottes. Zu dir komme ich als ein Sünder, der beschmutzt und hässlich ist, verdorben ist. Schenk mir doch, dass dein Lächeln über mir ist. Oh, du verlangst ja danach, einen innerigen Wandel mit Gott zu haben.
Oh, wie
verlangst du, ein Lächeln Gottes zu sehen, dass du weißt, er ist glücklich mit meinem Leben, dass ich vor ihm lebe.
Mercy through blood I make my plea. Lord, have mercy on me, and it's on the basis of the blood of Jesus.
Herr, sei mir gnädig, und das alles nur auf der Basis des Blutes deines Sohnes.
O
Gott, sei mir gnädig.
To thee I come.
Zu dir komme ich, ein großer Sünder.
And well, thou knowest all my state.
Ich weiß, du kennst ja meine Lage, du kennst alles. Aber bei dir ist auch völlige Vergebung. Oh Gott, sei mir gnädig. Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich diesen brennenden Busch erlebt habe, als ich die Erweckung erlebt habe, als ich herkam 1978. Und ich war schon für viele Jahre ein Kirchengänger gewesen. Manchmal habe ich gedacht, bin ich in einer Wüste? Ist es meine Sünde? Oder was ist es? Es war einfach, mein Leben war durch Schwierigkeiten gegangen. Aber dann habe ich gedacht, lass mich mal doch alles, was ich getan habe, dass ich mal zu einem Kind Gottes gehe, alles sage. Sachen, wo ich gar nicht genau sicher bin, recht oder nicht recht ist, aber auch besonders das, wo ich wusste, das ist nicht recht. Dass ich einfach mal zu einem Kind Gottes gehe und dass darüber gebetet wird.
Take off your shoes, you're on holy ground.
Aber ich kann sagen, den Moment, wo ich den Fuß auf diesen Platz gestellt habe, habe ich gespürt, Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. Wisst ihr, was geschehen ist, als ich meine Sünden zu einem Kind Gottes gebracht habe und für mich gebetet wurde?
While I was innocent.
Da habe ich auch erlebt, wie Gott mir die Last weggenommen hat über Sachen, wo ich nicht gesündigt hatte, wo der Teufel mich nur nicht unnötig beschweren wollte. Aber hier, da war ich schuldig. Da brauche ich die Vergebung Gottes. Und ich muss auch hingehen und mich entschuldigen bei einer Person für das, was ich getan habe. Und ich habe gebetet, oh, ich habe zu Gott gebetet, dass ich mir immer davon bewusst bin, von seiner Gnade in meinem Leben. Du kennst ja meine Situation, meine ganze Stellung. Du kennst sie doch. Aber volle Vergebung ist bei dir. Oh Gott, sei mir gnädig. Zu dir komme ich, ein verlorener Sünder. Ich habe nichts in mir, auf das, was ich, worauf ich vertrauen könnte. Aber da, wo du bist, Herr, da will auch ich sein. Oh Herr, sei mir barmherzig, sei mir gnädig, Herr. So, Freunde, ich weiß nicht, was du tust. Ich weiß nicht, was die Schafe sind, die Gott dir gegeben hat, um die du dich kümmern musst. Bist du bereit, dich um die Schafe zu kümmern, wo keiner dich sozusagen preist, keiner dich so besonders lobt und dir besondere Stellung gibt? Auch wenn der Teufel dir eingesprochen hat, du bist doch ein Prinz, du solltest in einer besonderen Weise behandelt werden. Schande über dir. Wenn du aus dem Leben herauskommst, dann bist du nicht ein Prinz, sondern ein verlorener Sünder. Du brauchst zuerst mal diese Gnade, von der wir hier sprechen. Oder bist du treu und kümmerst dich um die Schafe? Sich um die Schafe zu kümmern, man braucht nicht, dass man ständig von Leuten ermutigt und aufgebaut wird. Bedeutet, du lebst vor Gott und tust alles für Gott und das ist dein Lohn. Wenn Gott dich in die Ehe geführt hat, hör auf damit, dass du etwas für dich selber aus der Ehe empfangen willst. Die Person, die in der Ehe nur so lebt, dass nur für sich selber herauszubekommen, der wird verflucht sein. Diese Ehe wird verflucht sein. Aber eine Person, die über die Gnade Gottes sich bewusst ist, wird auch in der Ehe zum Segen sein. Wir wissen, was schlussendlich mit Korah, Abiram und Datan geschah. Es kam zu dem Punkt, wo Mose zu ihnen sagte, kommt morgen mit euren Opfern in Weihrauch, kommt zur Versammlung, zum Zelt und hat zum ganzen Volk gesagt, sondert euch ab von diesen Leuten, sonst werdet ihr mit ihnen verdorben, vernichtet werden. werde umkommen. Freund, warum willst du mit Koran, Datan und Abiram Gemeinschaft haben? Erkennst du nicht, dass es dich affektiert, beeinflusst? Nächsten Morgen, als sie Opfer brachten, war Mose und Aaron, und wir wissen, wir lesen es, Gott hat die Erde geöffnet und die alle mit ihren Familien, Besitz um alles, sind sie sozusagen da von der Erde verschluckt worden, sind alle da hineingefallen. Gott hat die Erde geöffnet. Erkennt ihr jetzt, warum Mose zu Anfangs auf sein Angesicht gefallen ist, als er das gehört hatte? Wenn du mit deinem schmutzigen Auge darauf schaust, wenn du eifersüchtig bist, erkennst du, wie schlimm Eifersucht vor Gott ist? Wenn du nicht, auch wenn du Verlangen hast nach dem Besitz von anderen und Bestellung von anderen hat und du eiferst danach, sagt die, das hat der und der und ich habe nur dies. Lebst du ein Doppelleben? Wenn du vor Leuten bist, hast du ein bestimmtes Image. Aber wenn du allein bist, sieht das ganz anders aus. Du bist bereit, eine Person zu verfluchen, sodass du gepriesen bist. Du bist bereit, Medizin zu bekommen. Du besorgst die Medizin, dass die andere Person verflucht wird, weil du erlaubst Sünde in dein Leben, in dein Herzen. Aber mögest du erkennen, wie ernstlich diese Sünde in dein Leben ist, wie ernstlich sie in Gottes Augen ist. Sitze nicht mit Sünde in dein Leben, liebe Freunde. Möge Gott dich sensitiv machen, wie Mose war, dass du mit Sünde in dein Leben umgehst und dir offenbarst, dass Gottes Gnade die Gelegenheit bekommt, in dein Leben zu wirken. Weil du siehst deine Sünde nicht, dann kann auch Gottes Gnade nicht in dein Leben wirken. Aber wenn du deine Sünde siehst, dann wirst du auch so weit sein, dass du zu Gott kommst und dass seine Gnade dich reinwischt. Wenn du hingehst, deine Sünde bekennst, sag nicht nur einfach, ich habe unmoralisch gelebt, ich war betrunken, ich habe geflucht. Nein. Geh zum Punkt. Sag genau, was du getan hast. Bekenne genau, was du gesagt hast, getan hast, was du gedacht hast. Dann werden die Worte von diesem Liederschreiber auch Realität in deinem Leben werden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Vorbild. Wir danken dir für sozusagen den letzten Mose, sozusagen der zu uns kam, Jesus Christus, der Heilige Geist, der gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu erretten, zu überführen von unseren Sünden, dass wir uns bewusst werden von deiner Gnade, deine Gnade, die uns fähig macht, vorwärts zu gehen, auch wenn wir durch die Wüste zu gehen haben. Schenk uns, dass wir diese Ehrfurcht und Respekt vor Gott, vor dir haben, den Mose hatte. Mögen die Menschen die Anbetung Gottes, die Furcht Gottes in uns erkennen, wenn sie mit uns zusammenkommen. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.